Nun, lieben Freunde, heute Abend möchte ich über das größte Problem in dieser Welt reden. Die größte Gefahr, das Schlimmste, was es gibt, sind nicht die Kommunisten. Das sind nicht dieses oder jenes. Das ist das Problem der Sünde. Überall, wo man hinkommt, überall sagen Menschen, was muss ich tun? Ich habe schon gebetet, ich habe gefastet, ich ringe mit Gott, aber es geschieht nichts. Dann sagt man, gut, dann beten wir. Ja, aber wie werde ich frei? Und einige machen es sehr, sehr kompliziert. Möge Gott uns den kindlichen Glauben schenken, dass wir werden wie die Kinder. Das Evangelium ist so, dass der Klügste und der Dummste, der Älteste und der Jüngste das ganz klar begreifen kann. Die Sünde ist ein großes Problem. Sogar trotz AIDS hört die Sünde der Unreinigkeit, der Hurerei und des Ehebrechens nicht auf. Man kann das nicht verstehen. Wir hatten eine Ärztekonferenz in Johannesburg vor unserem Abflug. Und die kam aus aller Welt. Und die meinten, dass in 92 1,2 Milliarden schon AIDS-Träger sein werden in dieser Welt. Können Sie sich das vorstellen? Natürlich werden die wahren Zahlen nicht offenbar. Viele sterben, dann heißt es Lungenentzündung, die Niere, dieses oder jenes. Aber der eigentliche Grund ist AIDS. Aber das bedeckt man denn und redet nicht darüber und sagt, ja, das war dieses oder jenes. Es greift um sich wie, ja, ich weiß nicht, was zu sagen. In Simbabwe haben sie 8000 Blutspende nun genommen und sagten, ach, wir müssen die mal untersuchen. Und 4000 von den 8000 waren AIDS-Träger. Aber trotzdem geht die Hurerei weiter und der Ehebruch. Ich frage Menschen immer wieder, wenn ich auf der Straße sehe, mit einem Mädchen reden. Da sage ich, Mensch, was macht ihr bloß? Das ist natürlich der Beginn. Das ist der erste Schritt. Heute sollte es Apartheid geben. Zwischen jungen Männern und jungen Mädchen. Und dass man rein und sittlich lebt. Und seine traurige Lage, wenn man mit denen zu tun hat, in der Seelsorge und mit ihnen ist vor dem Tode. Es ist erschütternd. Susie, ein amerikanisches Mädchen, so talentvoll, hübsch, ansehnlich, begabt, freudig. Wurde von der Popmusik und Rockmusik angezogen. Und fiel diesem zum Opfer. Sie tanzte und machte dann weiter. Sie wissen ja alles, was mit sich geht. Dann kam ein junger Mann aus Australien. Der war auch mit der Rockmusik beschäftigt. Und die verliebten sich. Und wie man es in Europa macht, lebten die zusammen. In Amerika macht man das auch und in Australien auch. Und beginnt jetzt sogar in Afrika. Wir folgen immer ein paar Jahre nach und ahmen die, machen die Europäer nach. Die haben dann zusammen gelebt. Schließlich entschieden sie sich, wir heiraten. Ein Monat nach ihrer Heirat kam ans Licht, dass sie AIDS-krank war. Bei der Hochzeit hatte sie ein schwarzes Kleid. War wohl eine Prophetie. Und er hatte einen ganz weißen Anzug. Die Welt steht auf den Kopf, nicht? Man kann das nicht verstehen, dass die Welt so verrückt geworden ist im 20. Jahrhundert, wo wir in einer zivilisierten Zeit leben. Dann wurde Susi gefragt, sag mal, was fühltest du, als dir gesagt wurde, was ging durch dein Herz? Du hast AIDS. Dann nahm sie eine Decke, zog die über ihr Gesicht und sagt, es ist wie eine dunkle Decke, die übers Gesicht gezogen wird, dass es pechschwarz ist. Und so schwarz, dass man das Gefühl hat, diese schlimmste Finsternis ist für Zeit und Ewigkeit. Und man kommt nie wieder da heraus. Und dann nahm sie die Decke von sich. Dann wurde sie gefragt, nun, dein Kind ist jetzt geboren. Wenn du nur mit deinem Sohn reden könntest, sie zitterte schon, das hatte solch einen Effekt auf sie, dass sie zitterte am ganzen Leib. Wenn du mit deinem Kind reden könntest, mit deinem Sohn, was würdest du ihm sagen, wenn der jetzt schon verständig wäre und verstehen könnte? Da sagte mein, was ich ihm sagen würde, was ich meinem Sohn sagen würde. Ach, nicht nur meinen Sohn, sondern alle Welt. Und sagte, macht einen Film von mir, dreht einen Film und zeigt der ganzen Welt, dass sie von mir lehnen. Sie sagt, oh, wenn ich nur eindringen könnte in das Herz meines Sohnes. Bis in seinen Verstand hinein. Und dass ich dort reden könnte. Aber ich kann es nicht. Was nützt es, dass ich mit der Menschheit rede? Das geht an sie vorbei, die nehmen es nicht ernst. Aber wenn ich nur in ihre Herzen eindringen könnte und dort reden. Ich sagte, Herr Gott, wie wunderbar, dass Jesus Christus hineindringen kann. Ist er schon bei Ihnen hineingedrungen? Haben Sie das schon erlebt? Ist es dem Herrn Jesus gelungen, dass er hineingedrungen ist in Ihr Leben? Bis ins die tiefsten Tiefen des Herzens? Wenn nicht, sind Sie ein armer Sünde. Und die Hölle öffnet Ihr Maul, um Sie zu verschlingen. Aber Gott sei Dank, wenn es auch der Susi nicht gelungen ist, sie ist jetzt tot, ins Herz ihres Kindes hineinzudringen und in das Herz der Menschheit. Aber Jesus Christus kann das. Und wenn das noch nicht geschehen ist in ihrem Leben, lieben Freunde, möge diese Stunde dazu dienen, dass sie nie wieder dasselbe sein werden. Und wenn Sie keine Heilsgewissheit haben und Ihr Leben nicht geordnet haben mit Gott und eine neue Kreatur ist, dann ist heute der Tag, jetzt ist die Stunde. Warten Sie nicht bis auf den morgenden Tag. Wissen Sie, was Susi sagte? Oh, ich fürchte mich so vor dem Tod. Ich weiß nicht, was aus mir werden wird. Ich weiß nicht, wohin ich gehe. Und da war nicht ein Mensch in dieser Welt, der ihr zur Seite stehen konnte und ihr ein Wort von Jesus Christus gesagt hat. So ging die Susi in eine Ewigkeit, die hier schon dunkel war. Als ich ihr Zeugnis hörte und sie gesehen hatte im Video, konnte ich in der Nacht nicht gut schlafen. Und sagte, Herr, wie können wir die heutige Generation erreichen mit dem Evangelium? Da braucht Gott auch Sie dazu. Ein jeder unter uns, ob sie Prediger sind oder nicht, ein jeder Christ sollte ein Zeuge Jesu Christi sein. Ein jeder unter uns sollte ein brennendes Herz haben für Jesus Christus und seine Sache. Die Bibel sagt, verflucht ist der, der des Herrn Werk lässig tut. Lässigkeit, Trägheit, Faulheit muss verschwinden. Es war mir wie ein Tonic, als eine zu mir kam und beichtete und sagte, ich hatte einen Götzen in meinem Leben und das war meine Arbeit. Aber ich bitte, dass Gott mir gnädig ist, dass diese Götze vom Thron meines Herzens gestürzt wird und dass Jesus Christus und seine Sache den Vorrang hat und an erster Stelle steht. Und lieben Freunde, lasst uns keine Zeit vergeuden. Es wird uns gereuen eines Tages. Jeden Tag, der nicht dem Herrn heilig und gewidmet war, von ganzem Herzen. Sagen Sie nicht, ich bin zu fanatisch und zu extrem. Was ich Ihnen sage heute Abend, ist noch Eis. Wenn Sie vor dem Angesicht Gottes stehen, wird es vielleicht Ihnen heiß um die Ohren werden. Und dann werden Sie sich selber noch mehr sagen, als was ich Ihnen heute sagen kann. Nun, trotz der Gefahr der AIDS-Krankheit hurt der Mensch weiter. Wie kann man das fassen? Sein Problem, der Mensch wird getrieben von der Sünde, die in ihm wohnt. Nun möchte ich kurz darüber reden. Ich versuche es kurz zu machen. Ob es mir gelingt, weiß ich nicht. Das ist ein Thema, wo man viel drüber sagen kann. Wie werde ich frei? Wie werde ich gelöst von der Sünde Schuld und der Sünde Macht? Manche sagen, ich habe meine Sünde schon so oft bekannt. Und immer wieder kommen sie. Es ist eine schlechte Sache, wenn man seine Sünde bekennt und begeht die wieder. Der Petrusbrief sagt, dann sind wir wie der Hund, der sein, was er ausgespien hat, wieder frisst. Dann ist man wie die Sau, die gewaschen ist und sich wieder im Kot wälzt. Ein Mensch, der bekennt und zurückgeht, rückfällig wird, ist wie ein Hund und wie eine Sau. Ein Prediger in Südafrika hat das von der Kanzel gesagt und da musste vor der Behörde erscheinen und wurde gesagt, du, solche Redensart gebraucht man nicht. Und wenn du das wieder warst, verlierst du dein Predigtamt und bist nicht länger mehr Pfarrer. Ich kann das nicht verstehen. Wir werden aufhören, solche Redensart zu reden. Wenn die Menschen aufhören, um solche Taten zu begehen. Aber solange der Mensch das tut, muss man die Sprache reden. Zu einem Topf gehört der rechte Deckel. Wenn es ein viereckiger Topf ist, muss es ein Vier. Da wäre es ja Unsinn, um einen runden Deckel zu bringen. Und wenn es ein runder Topf ist, einen viereckigen Deckel. Das passt nicht. Also, hören Sie auf mit dem Leben, mit den Sünden, dann hört man auch auf, um so zu reden. Ich möchte nun ein Wort lesen, beginnen mit dem Neuen Testament, wie wir es aufgezeichnet finden im Johannesevangelium Kapitel 3. Johannes Kapitel 3, 14. und 15. Vers. Und wie Mose in der Wüste eine Schlange erhöht hat, also muss des Menschen Sohn erhöht werden. Auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Wie Mose in der Wüste eine Schlange erhöht hat, also muss des Menschen Sohn erhöht werden. Also wäre es gut, wenn wir einen Augenblick zurückgehen und uns mal das vor Augen stellen, wie das war, warum Mose eine Schlange erhöht hat und wie Gott durch die Schlange gewirkt hat. Denn der Herr sagt, so wie Mose die Schlange erhöht hat, so muss des Menschensohn erhöht werden. Das finden wir in 4. Mose 21, vom 4. bis zum 9. Vers. Da zogen sie von dem Berge Hor auf dem Wege gegen das Schilfmeer, dass sie um der Edomiter Land hinzögen. Und das Volk war verdrossen auf dem Wege und redete wieder Gott und wieder Mose. Warum hast du uns aus Ägypten geführt, dass wir sterben in der Wüste? Denn es ist kein Brot noch Wasser hier und unsere Seele ekelt vor dieser Magenspeise. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk und die bissen das Volk, dass viel Volks in Israel starb. Da kamen sie zu Mose und sprachen, wir haben gesündigt, dass wir wieder den Herrn und wieder dich geredet haben. Bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns nehme. Mose bat für das Volk. Da sprach der Herr zu Mose, mache dir eine eherne Schlange und richte sie zum Zeichen auf. Wer gebissen ist und sieht sie an, der soll leben. Da machte Mose eine eherne Schlange und richtete sie auf zum Zeichen. Und wenn jemanden eine Schlange biss, so sah er die eherne Schlange an und blieb leben. Soweit. Nun, lieben Freunde, eigentlich hätte man tagelang dazu nötig, um hierüber zu reden. Aber in einer halben oder in einer Stunde kann man nicht viel darüber sagen. Nur einige Punkte anrühren. Und ich möchte das so kurz fassen wie möglich. Mit dem Problem der Sünde ist es gut, dass wir dieses verstehen und kapieren. Ich habe vom 4. Vers gelesen, so dass wir den ganzen Zusammenhang sehen. Und dass wir sehen, warum die eherne Schlange erhöht worden ist. Vielleicht dadurch bekommen wir mehr Klarheit und mehr Licht über dieses Thema. Diese Geschichte ist wohl sehr gut bekannt an uns allen. Die Kinder Israel waren sehr verdrossen. Sie waren niedergeschlagen. Sie murrten. Sie haben sich geärgert. Warum? Sie wollten den kürzesten Weg ins verheißene Land hinein. Sie waren schon weit gegangen und waren jetzt nicht mehr fern vom verheißenen Land. Sozusagen war es schon greifbar. War schon nah. Vielleicht hatten sie das Gefühl, vielleicht irgendwie spürten sie, jetzt sind wir nahe, dass die Verheißung in Erfüllung geht. Und freuten sich darüber. Und dann war das Volk Edom dazwischen. Und sie stellten sich vor, sie erwarteten, dass sie nun durch dieses Gebiet ins verheißene Land kommen könnten. Aber der König der Edomiter verweigerte den Kindern Israel dieses. Die Edomiter waren ja ihre Brüder. Sie stammten von dem Jakob, die Kinder Israel, die Edomiter von dem Esau. Die waren verwandt. Gott hatte ihnen gesagt, streitet nicht mit den Edomiten. Führt keinen Krieg mit ihnen. Vielleicht, weil sie ihre Brüder waren. Die Kinder Israel und Mose sagten, wir werden durch kein Land gehen, kein Schaden anrichten. Wir werden nicht nach links, nicht nach rechts abzweigen. Wir werden uns nur auf dem Weg befinden. Erlaube uns, dass wir nur durch dein Gebiet ziehen. Und er sagte, nein. Warum? Vielleicht war der Groll und der Hass von uralten Zeiten. Wir Menschen, wir sind ja seltsame Kreaturen. Vielleicht gibt es Menschen, mit denen wir nicht eins sein können, weil unsere Großväter sich mal in den Haaren gehabt haben und gezankt haben. Oder einer sagt uns, weißt du, der hat das und das getan. Weißt du, dein Großvater hat gelitten. Der Bruder hat das ganze Erbe genommen. Und die haben es nicht bekommen. Ach, der Mensch hat solches getan. Man hört es nur. Und gleich tut das etwas in unserem Herzen. Und dann können wir durch die Generationen hindurch, diesen Groll im Herzen hegen. Darf ich nur kurz sagen, wenn Sie Erweckung erleben wollen, die kommt nicht, wo Nachtragen und Groll ist. Ein Mann Gottes, der Erweckung erlebt hatte, wurde gefragt, was müssen wir tun, um Erweckung zu erleben? Hat er gesagt, ihr müsst vergeben. Ihr müsst vergeben. Ihr müsst vergeben. Dann habt ihr Erweckung. Sage ich nicht, das hat einer gesagt, der Erweckung erlebt hatte. Der hat erkannt, wo Nachtragen ist, wo Groll ist, im Herzen kann der Geist Gottes nicht wirken. Und wenn Sie um den Geist Gottes bitten, kommt ein falscher Geist in Sie hinein. Vergeben. Haben Sie schon vergeben? Es gibt einige Männer, die nicht einmal ihre Frau vergeben können und einige Frauen nicht ihren Mann vergeben können. Und einige Kinder, nicht den Eltern. Und die Eltern, nicht die Kinder. Und wir beten, vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigen. Ach, warum sage ich das? Darüber will ich nicht reden. Lassen wir das. Ich will ja nicht über die Edomiter reden, sondern über die Kinder Israel. Sie wurden so verdrossen, sie waren so verdrießlich, dass sie gezürnt haben. Sie haben geschimpft, sie haben sich geärgert. Warum? Es ist nicht so gegangen, wie sie sich das gedacht haben, wie sie sich das gewünscht haben, wie sie sich das geplant hatten, wie sie das wollten. Sagen Sie mir mal in Ihrem Leben. Ich habe heute Vortrag gesagt habe, Herr, worüber soll ich reden? Weil wenn ich sie alle anschaue, bekomme ich den Einblick, den Eindruck, dass sie wie die Engel sind und dass ihr Leben tadellos ist. Ich rede die Wahrheit und lüge nicht. Alle, die ich begegnet habe, sind so freundlich, so gut, dass ich nicht glauben kann, dass die anders sein können. Aber ich habe gesagt, Herr, ich werde darüber reden. Vielleicht ist der eine, dem der Schuh passt. Und hoffentlich zieht er ihn an und schiebt ihn nicht, stoßt ihn nicht von sich. Wie ist es, wenn Sie etwas geregelt haben, vorgenommen haben, geplant haben, heute mache ich dieses, heute tue ich das. Und dann kommt etwas dazwischen und es geht nicht. Wie benehmen Sie sich? Sie sagen, ja, aber Elo, du willst ja reden über das Problem der Sünde. Warten Sie, wir kommen dahin. Wir wollen bei der Wurzel der Sache beginnen. Wie ist es, wenn es so geht, nicht nach Ihrem Gutdünken, nicht nach Ihrer Meinung? Wie fühlen Sie sich? Können Sie sich beugen und sagen, nicht mein, dein Wille geschehe? Können Sie das tun? Oder steht die Welt auf den Kopf? Ist der ganze Tag dahin? Reden Sie nicht? Sind dickköpfig? Dicke Lippen? Dicken Mund? Man redet jetzt nicht mehr? Ja, was ist gegangen? Ja, er wollte das tun und konnte nicht. Etwas ist dazwischen gekommen. Warum musste auch dieses geschehen? Also die Kinder Israel hatten ihre Vorstellung, Auffassung, Meinung, freuten sich und plötzlich kommt etwas in die Quere. Und sie konnten das nicht. Und was geschah? Sie murrten. Sie waren verdrossen. Was war das Nächste? Das Nächste war, dass sie gegen Gott und gegen Mose auftraten, dass sie gegen Gott rebellierten in ihrem Murren. Diese Kinder Israel hatten gerade vor dem, von 1. bis zum 3. Vers, wenn Sie das lesen, wenn Sie daheim sind, einen wunderbaren Sieg erlebt. Sie haben sich gefreut. Sie haben ein Gelübde gemacht. Herr, wenn du uns den Sieg schenkst, dann werden wir dieses tun. Sie haben den Sieg Jesu Christi, den Sieg Gottes, erlebt. Und gleich danach, als es nicht so verlief, wie sie sich das gedacht hatten, warfen sie alles über Bord und sagten, jetzt müssen wir ganz um Edom herumgehen, einen langen Weg. Der ist vielleicht so schmutzig, so staubig, so höckerig, so steinig, so steil, so tief, dass sie sagt, nein, das können wir nicht mehr tragen. Jetzt haben wir aber die Nase voll. Weiß nicht, ob man das in der deutschen Sprache sagen kann. Jetzt haben wir genug. Jetzt aber ist es genug. Sie sagen, warum hat Gott uns geführt, heraus aus Ägypten. Und als sie sich geärgert hatten, verdrossen waren, da begannen sie zu sprechen. Freund, lieber Freund, wenn Sie sich geärgert haben, reden Sie nicht. Wenn Sie verdrossen sind, öffnen Sie nicht Ihr, eigentlich sollte ich nicht sagen Mund, dann ist der Mund kein Mund mehr, sondern ein Maul. Der Herr Jesus sagt, nach deinen Worten wirst du gerichtet werden. Und mit dem, wo du sündigst, wirst du gestraft werden. Wie oft, wenn wir da niederliegen am Boden, wenn wir am Ende sind, sagen wir Sachen, und die Sachen werden uns verdammen. Uns höchste Zeit, wenn wir in der vergangenen Zeit was gesagt haben, was wir nicht sagen sollten, dass wir das so schnell wie möglich in Ordnung bringen und ins Reine bringen, dass das nicht über uns komme und der Same, den wir gepflanzt haben, dass wir den nicht ernten. Der Herr sagt, aus deinen Worten wirst du gerichtet werden. Entschuldigen Sie, wenn ich es nicht so sage, wie Ihre Bibel das sagt, ich übersetze buchstäblich von einer anderen Sprache. Vorsicht mit dem, was man sagt. Ob man auf Bergeshöhen ist oder in den tiefsten Tälen. Wehe, wenn man sagt, ich bin nun Christ, aber es hat keinen Sinn. Gott führt und leitet. Kommt Schwierigkeit. Gott tanzt nicht nach unserer Pfeife. Und dann sagen wir, ach, ich werfe alles über Bord, ich gebe es auf. Ein anderer kann weitermachen, ich nicht mehr. Das hat ja alles keinen Sinn. Was? Bist du solch ein Narr? Warum? Dann zürnt man sogar mit Gott. Herr Gott, warum? Wieso? Warum hast du dies zugelassen? Warum ist dieses über mich gekommen? Warum muss ich nun solches erleben? Und sie zürnten gegen Gott. Und sie zürnten gegen den Mann Gottes. Und dann ging es so weit, als sie verdrießlich waren, hatten sie nicht einmal rechten Grund zu tadeln und zu kritisieren. Sie sagten, ach, hier sind wir in der Wüste und müssen sterben. Gott hat nie gesagt, dass sie sterben sollen. Gott hat ihnen das verheißene Land verheißen. Gott ist gekommen, sie zu erretten. Sie waren in der Not. Sie waren in der Sklaverei. Gott hat eingegriffen durch das Lamm, das geschlachtet worden ist, das Passahlamm, das sie gegessen haben und das Blut an ihre Türpfosten. Und Gott ging vorüber und ihr Leben war gerettet. Und dann sagten sie, wären wir lieber zurückgeblieben. Hier gibt es kein Wasser. Hier gibt's keine Speise. Ach, dies Brot, das wir essen, ist so mager. Uns ekelt vor diesem Brot. Und lieben Freunde, das war himmlische Speise. Das war Brot der Engel. Das war Brot gebacken im Himmel. Gott selber war der Engel. Sehen Sie, wie böse das Herz eines geretteten Menschen sein kann. Die waren gerettet aus Ägypten, geführt durch die mächtige Hand Gottes. Aber sie bäumten sich auf, rebellierten gegen Gott, gegen Gottes Werkzeug und dann gegen das Wasser sogar, das aus dem Felsen kam. Welches war Christus? Sagt das Neue Testament, lesen Sie mal nach in 1. Korinther 10, nicht jetzt, wenn Sie daheim sind. Schauen Sie etwas weniger nach dem Fernsehen, dann haben Sie mehr Zeit, die Bibel zu lesen. Und die Medien auch, die Zeitungen. Es wird Ihnen keinen Schaden tun. Dann sagten sie, es uns ekelt vor diesem Brot. Aber da waren Tage, wo sie gehüpft haben wie die Mastkälbe. Wo sie Gott gelobt und gepriesen haben und haben gesagt, Gott, du bist uns so gut. Du bist so wunderbar. Wie herrlich hast du eingegriffen. Aber weil es nun nicht so gegangen ist, wie sie sich das vorgestellt haben, war alles nun Dreck und Kot. Alles war verwerflich. Alles war umsonst. Sie gingen so weit und diesen Menschen ekelte vor dem, das direkt aus dem Himmel kam. Ein Gottesgeschenk war für sie. 1. Korinther 10 sagt, das ist um unseretwillen und unseretwegen geschrieben, auf dass wir nicht sündigen, wie sie gesündigt haben. Und Gott hatte kein Wohlgefallen an diesen Menschen und hat sie niedergeschlagen, dass sie starben unterwegs. Und wir Freunde, wir Christen, wenn wir den christlichen Weg, den Weg Jesu gehen, wandeln wir auf weiße Totengebeine. Menschen, die umgekommen sind, auf diesem Weg des Glaubens. Weil ihr Leben den lebendigen und heiligen Gott nicht wohlgefällig war. Und so sündigten diese Menschen, wenn es im Leben nicht stimmt, wenn Sünde hineingekommen ist, wenn wir fleischlich werden, dann gefällt uns das geistliche Leben nicht. Dann wollen wir uns dem Willen Gottes nicht beugen. Dann fällt es uns schwer zu sagen, nicht mein, dein Wille geschehe. Und was geschah dann? Dann kam das gerechte Gericht Gottes über diese Menschen. Und wie kam es? Der Herr sandte feurige Schlangen. Wenn wir im 5. Buch Mose lesen, dann bekommen wir den Eindruck, dass überall in der Wüste Schlangen waren. Ist gut möglich. Aber diese Schlangen sind geflohen von den Kindern Israel. Geflohen von ihren Zelten. Die liefen von ihnen weg. Aber als dieser Zeitpunkt kam, hat Gott feurige Schlangen gesandt. Und diese Schlangen waren auf Jagd und kamen von allen Seiten, dass der Mensch nicht wusste, wie sich zu wehren. Von allen Seiten war er umgeben von diesen feurigsten Schlangen und wurde von ihnen gebissen. Und dann starben sie. Dann starben sie wie die Fliegen. Sie wussten nicht, was los ist. Sie wussten nicht, was zu tun. Sehen Sie, sie hatten vor kurzem gesagt, ach, was hat Gott getan und Mose, dass sie uns aus Ägypten geführt, wir werden hier sterben. Er sagt, gut, Gott, gut, dann bekommt ihr, was ihr wollt, dann werdet ihr sterben. Ach, wir haben kein Wasser, hat Gott gesagt, gut. Dann haben die feurigen Schlangen sie gebissen. Und wenn man von solchen Schlangen gebissen wird, hat man einen unheimlichen Durst, der nicht gestillt werden kann. Die höchste Temperatur, furchtbares Fieber, dass man fast von Sinnen wird, Schmerzen, nicht zu ertragen. Sagt Gott, was? Ihr klagt über Durst? Dann bekommt ihr den Durst. Lieben Freunde, wir haben es mit einem Gott zu tun. Mit einem Gott. Ich habe in diesen Tagen wunderbare Sachen gehört von einem Rumänier, wie der zitierte aus russischen Medien und Zeitungen, wie die Atheisten in Russland Hohn und Spott treiben mit dem Atheismus. Sie sind nicht gläubig, sie wissen nicht, was das ist, um Jesus Christus als Retter und Herr zu haben. Sie wissen nicht. Die wissen nur etwas von der orthodoxen Kirche und einige Gläubigen. Und wie sie Spott treiben, leitende Männer in Russland, über den Atheismus. Ich hoffe, dass der Ostblock dem Westen zum Segen wird. Und ich weiß nicht, was die Atheisten im Westen sagen werden. Möge Gott den Osten gebrauchen, dass der Westen zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Und wissen Sie, was diese Menschen sagen? Was hat der Atheist? Gar nichts. Atheismus bietet uns gar nichts. Was hat das Christentum? Es hat Kirchen. Es hat große Versammlungen. Wir mit unserem Atheismus halten Vorträge über Atheismus vor leeren Hallen. Aber die Christen versammeln sich und singen. In vollen Kirchen und Häusern. Die haben etwas Konkretes. Die haben einen Chor, der singt. Die haben eine Orgel, die spielt. Die Christen haben etwas. Wir Atheisten haben nichts. Kann man sich das denken? Ich habe schon ein paar Mal wiederholt auf dieser Reise gesagt, Jesus Christus zeigt uns, dass er die ganze Welt in seiner Hand hat. So reden Kommunisten, Atheisten. Wie lange hätten wir schon so reden wollen? Und sie kennen den Herrn Jesus nicht. Sie wissen nicht von der Kraft des Blutes Jesu Christi. Die wissen nicht, was das bedeutet, den Allmächtigen im Herzen zu erleben. Im Alltag leben, mit dem Auferstandenen Stunde um Stunde zu sein. Gott sandte nun diese feurigen Schlangen. Und diese feurigen Schlangen sind ein Symbol der Sünde. Ein gutes Bild für die Sünde. Da ist nicht die Rede von wirklichen Schlangen, sondern das Gift der Sünde. Und lieben Freunde, die harmloste, die kleinste, die geringste, die oberflächlichste Sünde ist tödlicher als die schlimmste Mamba, die es in Afrika gibt. Da geschieht nicht nach 3 Minuten etwas, wenn der von der gebissen ist, von der feurigen Schlange, die Mamba heißt, sondern die Sünde in dem Augenblick, wo man sündigt, geschieht etwas im Leben. Der Geist Gottes wird betrübt, der Geist Gottes wird gedämpft. Und wenn man Augen hat zu sehen und einen Verstand, der gesund ist, betet man mit David: Herr, nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Und was von dem Mensch, der wiederholt die Sünde begeht, vielleicht sogar mutwillig, das ist eine ernste Sache. Wir sollten das von dem David lehnen. Und als Gottes Gnade in ihm wirksam war, am Ende seines Lebens, wurde das schönste Mädchen gesandt, mit ihm im Bett zu sein. Und er hat sie nicht angerührt. Gottes Gnade war so groß. Viele reden von dem Fall Davids, aber keine oder wenige reden von der Gnade Gottes, die solch einen Mann wieder aufrichten kann und ihn von seiner Pestilenz oder seiner Krankheit, wenn ich so nennen darf, von seiner Sünde heilen kann, dass er kuriert ist. Die Gnade Gottes war nicht vergeblich in seinem Leben. Und als sie starben, geschwollen waren, dieses Feuer in ihnen brannte, sagten sie: Mose, wir haben gesündigt. Das war der erste gute Schritt in der rechten Richtung, ihre Buße. Ihre Reue und ihre Buße. Wir haben gesündigt. Und es war nicht ein generelles Bekenntnis, lieben Freunde, nein. Mit generellen Bekenntnissen kommen wir nicht weit. Oh Gott, ich bin ein Sünder, vergib mir meine Sünden. Was bedeutet das? Sein frommes Wortenspiel. Und man denkt, man ist so stolz, dass man solches über die Lippen bringen kann. Als der Herr Jesus wiederholt Menschen begegnete und Blinde zu ihm kamen und sagten: Du Sohn Davids, erbarme dich über uns. Er konnte doch sehen, dass sie blind waren und was sie meinten. Und wenn sie hergeführt wurden zu ihm, da sagte: Was ist es, dass du willst, dass ich dir tun soll? Dann sagte: Meine Augen. Dann rührte Gott die Augen an. Es ist gut, dass wir unsere Sünden mit Namen nennen. Manche sind depressiv. Manche liegen am Boden. Wissen Sie, was die Ursache ist? Da steckt Sünde im Leben und sie sind nicht bereit, die zu bekennen. Und ich musste einem auf dieser Reise sagen: Wenn du nicht bereit bist, das zu bekennen, dann bete ich auch nicht für dich. Ja, es ist aber zu schrecklich, zu schrecklich. Je desto schlimmer die Sünde ist, desto herrlicher zum Kreuz zu kommen mit der Sünde. Dazu freut der Teufel sich nur, dass man die Sünde bedeckt. Und im Sprüche 23, 18 heißt es: Wer seine Missetat leugnet, dem wird es nicht gelingen, wer die bedeckt. Wer sie aber bekennt und lässt, wird Barmherzigkeit, wird Gnade empfangen. Also,
nicht nur ein generelles Gebet. Nenn die Sünde mit Namen. Herr, bei mir ist es dies. Und gehen Sie bis an den Kern der Sache. Sagen Sie nicht, oh Herr, vergib mir. Ich war im Laden und dann habe ich eine Fehde oder ein Bleistift gesehen. Und dann wurde ich versucht, dann habe ich die mitgenommen. Vergib mir, dass ich die genommen habe. Das ist gut. Gehen Sie aber einen Schritt weiter und sagen, hey, vergeben Sie mir. Hey, vergib mir bitte. Ich bin ein Dieb. Darum habe ich sie gestohlen. Schmücken Sie Ihre Sünde nicht, sondern stellen Sie die Sünde so, wie sie ist. Und diese Menschen, die taten das. Mose, sag Gott, bete für uns. Wir haben gegen ihn gesündigt, wir haben gegen dich gesündigt, dass wir gemurrt haben. Und sehen Sie, als sie das taten, als sie murrten, hat Gott die Schlangen gesandt, die feurigen Schlangen. Wir können das nicht lesen und darüber reden, ohne anzudenken und Römer 1 anzurühren. Weil sie Gott nicht gepriesen haben, als Gott, hat Gott sie dahingegeben in der Sünde. Warum werden Menschen Homosexuelle und lesbisch? Wissen Sie warum? Weil sie Gott nicht gepriesen haben als Gott und Gott nicht die Ehre gegeben haben und Gott nicht gedankt haben, wie sie sollten. Nun sitzen sie da mit der Homosexualität und bekennen die Homosexualität und werden nicht frei. Gehen Sie bitte zur Wurzel der Sache. Wo hat das begonnen? Wo hat das begonnen? Haben Sie die Ehe gebrochen? Sind Sie nicht so dumm und gehen gleich zur Frau, wenn sie nichts davon weiß und sagen Sie das. Salben Sie nicht Ihre Frau als ihr Seelsorge. Gehen Sie zu dem Seelsorger und reden Sie mal mit dem. Und der die Gabe von Gott hat, um ein Seelsorger, rechte Seelsorger zu sein. Und bekennen Sie es dort und fragen Sie dort um Rat. Und hoffentlich ist der Mensch in der Situation, dass er Ihnen helfen kann im geistlichen Leben. Das ist nicht genug. Herr, vergib mir, ich habe eine Hure gesehen und mit ihr gehurt. Wo hat das begonnen? Der Mensch kann nicht einfach solch eine große Schandtat begehen. Vielleicht war das böse Auge schon lange da. Vielleicht in den Zeitungen hat man sich schon die Bilder angeschaut. Vielleicht Pornografie. Vielleicht schlechte Videos gesehen. Vielleicht dieses faule Zeug gehört. Vielleicht bei der Schule haben Kinder darüber geredet. Und war man neugierig, ich will mal hören, was gesagt wird. Gehen Sie zurück, gedenken Sie, wo Sie gefallen sind, heißt es in der Offenbarung. Sie werden nicht fertig mit diesem. Bei uns gibt es Eukalyptusbäume, die kann man abhauen und die wachsen immer wieder. Immer wieder. Der einzige Weg ist, diesen Baum auszuroden, mit Stumpf und Stiel herauszuholen. Bleibt eine Wurzel zurück, schlägt er neu aus. Gehen Sie bis an den Kern der Sache. Bis an die Wurzel der Sache. Und dann seien Sie nicht erstaunt, wenn Sie plötzlich merken, dass der Herr Jesus durch seine Gnade Sie befreit hat von dem. Die englische Sprache sagt, nip it in the bud. Ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt. Nip the thing in the bud. Wenn es nur beginnt, ausschlägt, beim Auge, beim Weinstock, bei der Rebe oder irgendetwas. Wenn nur das Auge kommt, das Auge weg. Wenn es nur ein Gedanken, weg mit dem. Richten Sie den. Treten Sie hart auf. Bekennen Sie dem Herrn gleich, Herr, dieser böse Gedanke. Und füttern Sie den nicht mit Kaffee und Kuchen. Der wächst und nimmt zu und wird bald ein Riese sein, der Sie erwürgen wird. Und dass alle Welt staunt, wie konnte solch ein frommer Mann solch eine Schandtat begehen? Gehen Sie bis an die Wurzel der Sache. Darum habe ich mit der ehernen Schlange nicht begonnen mit den feurigen Schlangen, sondern da, wo es begonnen hat. da, wo es begonnen hat. Lassen Sie keinen Stein unangerührt. Bringen Sie Ihr Leben ins Reine vor dem heiligen Gott und tun Sie rechtschaffene Buße. Und dann in Reue und Buße. Herr, wir haben gesündigt. Und was sagt Gott? Nimm die eherne mach eine eherne Schlange. Er hat nicht gesagt, eine goldene Schlange. Die wäre ja doch viel besser gewesen. Gold, das glänzt, reines, lauteres Gold, geläutet im Feuer. Nein, eine eherne Schlange. Nicht eine silberne, die geläutet ist und gereinigt im Feuer. Nein, eine eherne Schlange. Eine eherne Schlange. Das ist ein Metall. Ehren ist ein Metall. Nicht ein. Das sind zwei Metalle, die gemischt sind. Der Herr Jesus am Kreuz war auch gemischt. Der reine, fleckenlose Gottessohn, wahre Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der fleischgewordene Mensch, der fleischgewordene Gott, Gott wurde Mensch, fleckenlos, sündlos, wurde zur Sünde, gemischt mit unserer Sünde. Für wahr, er lud auf sich unsere Schmerzen, unsere Krankheiten, unsere Missetaten. Der von keiner Sünde wurde, wusste, wurde zur Sünde gemacht. Können Sie sich das vorstellen? Das war der Kelch, den er trinken musste. Es war abscheulich. Er sagt, Vater, wenn es möglich ist, lass diese Kelch an mich vorbeigehen. Allen unseren Schmutz und Dreck, sogar die Sünde der Unsittlichen, und die Krankheiten musste er auf sich nehmen. Alles hat er getragen, der Sohn Gottes. Unsere Sünden. Und wie die Schlange, die eherne Schlange erhöht wurde, musste Jesus Christus erhöhen. So erhöht werden, sodass alle, die gebissen waren von den feurigen Schlangen, die ihn sahen, geheilt wurden. Vielleicht haben einige gesagt, daran glaube ich nicht. Nein, das reicht nicht so weit. Nein, bei mir ist es schon zu weit gegangen. Vielleicht haben einige gesagt, schau doch hin. Und wenn du nicht hinschauen kannst, haben sie ihn umgedreht. Schau, blicke auf die eherne Schlange. Und wenn sie den Blick auf die Schlange setzten, wurde ihnen das Heil zuteil. Welch ein Wunder! Was hat Gott nicht geschaffen dadurch? Jeder, der Jesus, der die eherne Schlange erblickte, im Glauben, weil Gott so gesagt hat, nicht auf eigene Vernunft, nicht gesagt, weil schon so viele gestorben sind, ihnen hat es nicht geholfen, der rechts von mir, der stirbt, sondern der es wagte und warf den Blick auf die eherne Schlange, wurde geheilt. Und Jesus sagt, so muss des Menschensohn erhöht werden. Sagen Sie nicht, ich habe schon so oft versucht, es gelingt mir nicht. Ich habe schon so viel getan. Den Blick nicht im Zweifel, im Glauben auf ihn erblicken. Und dann geschieht das Wunder. Selig, wer Jesus im Glauben erblickt am Kreuz auf Golgatha und weiß, das ist die eherne Schlange. Das ist der reine, tadellose, heilige Gottessohn, der zur Sünde wurde für mich. Herr Jesus, errette mich, befreie mich. Und seien Sie dann nicht erstaunt, wenn Sie das erleben, was die Kinder Israel in der Wüste erlebt haben. Nur ein Blick auf die Schlange und sie waren gerettet, geheilt. Und ich möchte heute Abend sagen, dass der gekreuzigte Sohn Gottes viel größere Kraft hat, als was die eherne Schlange in der Wüste hatte. Kommen Sie zu Jesus, ein Blick auf ihn. Richten Sie Ihre Augen weg von den Schlangen, weg von den Schmerzen, weg von dem geschwollenen Leib und blicken Sie auf Jesus. Und dann wird Ihnen das Heil zuteil. Möge Gott schenken, dass dieses Ihnen nicht ein böhmisches Dorf ist. Ein Märchen. Mathematik, dass Sie nicht verstehen, was über Ihre Vernunft geht. Sondern, dass Sie auf Sie ihn aufblicken. Schaut nichts, was die Vergangenheit war. Er ist gekommen, die Sünder zu retten. Da ist nur ein Mensch, den er nicht retten kann. Und das ist der tadellos ist. Der sagt, ach, ich bin ein guter Christ, ich habe eigentlich keine Sünden. Oh, ein reformierter Pfarrer in Südafrika hat gesagt, ich gebe euch Rat, geht so schnell zu dem nächsten Bauer und stehlt ein Schaf. Weil ihr fahrt in die Hölle, wenn ihr keine Sünden habt. Aber sie sind nur ein Lügner, wenn sie sagen, sie haben keine Sünden. Sie sind verblendet vom Satan. Beten Sie um erleuchtete Augen, geöffnete Augen. Kein Mann und keine Frau und kein Kind kann sagen, ich habe noch nie gesündigt. Die Bibel sagt, wer leuchtet und sagt, ich habe keine Sünde, der lügt. Die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er sie uns vergibt und reinigt von aller Ungerechtigkeit mit seinem teuren Blut. Weiß nicht, ob Sie dieses verstanden haben, ob Sie dieses verdauen können. Wenn Sie gebunden sind, ein Sklave der Sünde sind, kommen Sie mit der Sünde zu Jesus. Tun Sie aber rechtschaffene Buße. Wo hat das begonnen? Bereinigen Sie alles. Kommen Sie mit dem zu dem Kreuz, zu Jesus Christus. Und dann werden sie aufs Neue erleben, was die Kinder Israel in der Wüste erlebt haben. Sie wurden vom Tode errettet, von den feurigen Schlangenbissen, von dem Gift in ihrem Fleische. Möge auch ihnen dieses Heil zuteil werden, dass sie mit ihrem Leben, mit ihrer Sünde zum Kreuze kommen. Lasst uns beten. Herr Jesus, wir brauchen dich und ganz besonders in dieser Stunde. Der Buchstabe tötet, aber dein Geist macht lebendig. Schenke doch, dass dieses, was geredet worden ist, lebenwirkend sei. Der sich gebissen weiß von feurigen Schlangen, der dieses Problem hat im Leben, dass er nicht mit der Sünde fertig werden kann. Hilf ihm, dass wie den Kindern Israel das Heil zuteil wurde, auch ihm das Heil jetzt zuteil wird. Zu deiner Ehre. Amen.